Ereignis deshalb wegen unserem Predigtthema. Unser Predigtthema finde ich ein Ereignis. Ich habe es überschrieben, Gott ist Gnade, Gott ist Liebe. So wie es angekündigt ist für den vergangenen Sonntag und für diesen Sonntag, das ist heute zusammengenommen. Aber das wirkt so, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und als eben in einem Lied, das ich vorher noch gar nicht kannte, vielen Dank für das Lied, die Zeile gehört habe, seine Motivation ist Liebe. Seine Motivation, alles, was Gott tut und was von Gott kommt, seine Motivation ist Liebe. Da habe ich gedacht, ich schreibe das Thema um. Seine Motivation ist Gnade, seine Motivation ist Liebe. Lasst uns beten. Herr, es ist so groß, wenn wir davor stehen, dass du Liebe bist, dass du Gnade bist, dass alles, was geschieht, aus der Motivation Gnade und Liebe kommt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen in dieses Staunen hineinnimmst, wie du bist und wer du bist. Amen. Gott ist Gnade, seine Motivation ist Gnade. Da gibt es so viele bekannte Verse und vielleicht ist das das Thema, was ihr hier am häufigsten hört. Gnade. Korrigiert mich, wenn ihr was anderes häufiger hört hier. Aber ich glaube schon, dass das eines unserer Kernthemen ist, weil es bei Gott ein Kernthema ist. Und jetzt stehe ich vor der unfassbar schwierigen Aufgabe, wie soll ich die ganzen wunderbaren Aussagen über Gottes Gnade und Gottes Liebe in eine kurze Predigt bringen. Da gibt es solche Stellen wie Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden. Ganz großartige Aussage über Gnade. Und deshalb habe ich diesen ersten Punkt nochmal etwas anders geschrieben. Von Gnade reden heißt von Jesus reden. Von Gnade reden heißt von Jesus reden. Und eine der Stellen, die angekündigt sind, ist im 2. Timotheusbrief, im ersten Kapitel. Und da lese ich uns die Verse 8 bis 10. 2. Timotheus 1, 8 bis 10. Darum schäme dich nicht, unseren Herrn zu bekennen und auch zu mir zu stehen, seinem Gefangenen. Seid bereit, mit für das Evangelium zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Es ist ja der, der uns gerettet hat. Jesus ist der, der uns gerettet hat. Was war da für eine Verlorenheit? Gerettet aus dem Gericht, gerettet aus der Angst, zu Gott zu stehen, gerettet aus der Macht der Sünde, gerettet aus dem Tod. Er ist ja der, der uns gerettet hat. Er ruft uns zu sich mit einem heiligen Ruf. Hast du diesen Ruf Jesu schon gehört? Wir werden später noch mehr dazu sagen. Dabei sah er nicht auf unsere Werke, sondern folgte seinem eigenen Entschluss und seiner Gnade. Was wäre das, wenn du und ich uns das mit dem, was wir leisten könnten vor Gott, verdienen müssten? Das wäre nicht Gnade, das wäre Gericht. Denn es wäre nur zum Scheitern verurteilt. Wir mögen es uns noch so lange einbilden. Wir könnten auch nur eine Winzigkeit dazu beitragen, was Jesus nicht dort am Kreuz getan hat. Er hat alles getan. Gnade. Und diese Gnade, geht der Text weiter, die hatte er uns in Jesus Christus schon vor ewigen Zeiten geschenkt. Diese Gnade war schon da, als es uns noch gar nicht gab. Diese Gnade war schon da, wie vorbereitend menschlich gedacht. Warum? Weil wir sie so bitter nötig haben. Das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters Jesus Christus offenbar geworden. Was hat Gott uns geschenkt dadurch, dass Jesus Mensch wurde? Diese Gnade, die es schon vor Grundlegung der Welt gab, vor aller Ewigkeit, die ist jetzt erschienen. Er hat den Tod entmachtet und stattdessen unvergängliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium. Ich bin an der Stelle ganz automatisch zu Johannes 1 gekommen. Zu Johannes 1. Da heißt es in Vers 14, Jesus wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch. Dann geht es in Vers 16 weiter. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Da ist die Rede von Fülle. Gnade um Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr Gnade. Warum? Weil wir diese Gnade ständig brauchen. Da ist einmal die große Gnade, dass Jesus für uns gestorben ist, aber dann diese Gnade für jeden Tag, für jede Stunde. Wunderbar. Fülle, Gnade um Gnade. Wie ist das geschehen? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus Mensch geworden. Erinnert ihr euch? Eben hieß es, sie ist erschienen. Ja. Da ist nicht nur von Gnade die Rede, sondern da wird Gnade Mensch. Kannst du das fassen? Und wenn wir dann das Leben Jesu anschauen, das, was uns in den Evangelien berichtet ist, und wenn wir schauen, dass er diesen Weg bis ans Kreuz geht und dass er aufersteht und dass er in den Himmel zurückkehrt und dort zur Rechten Gottes sitzt, dann verstehen wir, dass in Jesus diese Gnade für uns erschienen ist und greifbar geworden ist. Die neue evangelistische Übersetzung, ich habe heute mal sie benutzt, neue evangelistische Übersetzung, übersetzt diesen Vers so: Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus in die Welt. Das ist ein so zentraler Text, 2. Timotheus 1, die Verse 9 und 10 für Gnade. Ein anderer Text, zu dem ich gehen möchte, ist im 2. Buch Mose in Kapitel 33. Also ich freue mich riesig, dass gerade auch 2. Mose 34 angegeben war und ich habe noch 33 etwas dazu genommen. 2. Mose 33, da heißt es in Vers 16, ich muss dazu sagen, davor war die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Die kennen die meisten von uns, wenn nicht alle. Goldenes Kalb. Der Mose ist auf dem Berg, bekommt die 10 Gebote, bekommt noch mehr von Gott. Bundesschluss, wunderbar. Und während Gott den Bund mit dem Volk eingeht, diese furchtbare Geschichte mit dem goldenen Kalb. Das ist der Hintergrund. Und jetzt ist die Frage, was macht Gott? Wie reagiert Gott? Wie reagiert der heilige Gott? Ist seine Gnade noch da? 2. Mose 33, 16. Woran soll man denn sonst erkennen, dass wir in deiner Gnade stehen? Ich und dein Volk. Doch nur daran, dass du mit uns ziehst, und dadurch vor allen anderen Völkern dieser Welt auszeichnest, mich und dein Volk. Was wäre normal gewesen? Da ist dieses schrecklich gefallene Volk und der heilige Gott distanziert sich von dem Volk. Was ist nötig? Gnade. Dass sich dieser Gott überhaupt mit diesem Volk eingelassen hat, das war schon Gnade, weil das passt irgendwo nicht. Genauso wenig wie du und ich zu diesem heiligen Gott passen. Gnade. Aber jetzt sind Menschen zu gefallen. Das kennt jeder von uns, dass wir immer mal wieder fallen. Ich weiß nicht, ob so schrecklich wie mit dem goldenen Kalb. Aber ich fürchte schon, dass wir uns da nicht, also ich kann mich da nicht entspannt zurücklehnen. Und es wäre normal, dass der heilige Gott sagt, Thomas, das war jetzt zu viel. Das war jetzt zu viel. Kennt ihr das Lied von Rhein, wer ist Siebald mit Vorname? Manfred, dankeschön. Manfred Siebald, nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich hab so viel getan, gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenze jetzt erreicht? Und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich getan, sinngemäß. Und hier fragt der Mose, woran soll ich denn sonst erkennen, dass wir in dieser Gnade stehen, dass diese Gnade bleibt, als dass du weiter mit uns ziehst, dass du uns nicht verlässt, dass du uns ins gelobte Land bringen wirst, dass du uns nicht verstößt. Das ist die Gnade, um die es hier geht. Der Herr erwiderte, auch diese Bitte werde ich dir erfüllen, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich genau. Doch Mose bat Gott weiter, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es genügt mir nicht, Herr, dass du dieses Volk wieder angenommen hast und es nicht wegstößt. Es genügt mir nicht, dass du jetzt mit uns mitziehst. Genügt mir nicht, Herr. Ich möchte mehr. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortete, ich selbst werde alle meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen Herr vor dir ausrufen. Das ist das, was Gott tut. Herrlichkeit. Er wird die Güte an ihm vorüberziehen lassen und er wird den Namen ausrufen. Wie lautet der Name? Ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Das ist der Name Gottes. Ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Ich könnte auch sagen, das ist ein Name Jesu. So könnte man Jesus auch übersetzen. Ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Merkt ihr, da ist Gott der Handelnde. Gott, der eine Entscheidung trifft. Eine Entscheidung trifft für dieses Volk in dieser Situation. Gott ist derjenige, der eine Entscheidung trifft, getroffen hat für dich und mich. Nicht ich habe mich entschieden, Herr, ich möchte mit dir leben, mach mal. Nein, er hat erst diese Entscheidung getroffen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich weiß nicht, welche Halbwertszeit meine Entscheidungen manchmal haben. Kennt ihr auch. Und dann werde ich manchmal unsicher. Ich habe mich für was entschieden, auch für einen Menschen entschieden. Und dann enttäuscht mich vielleicht dieser Mensch. Und dann stelle ich die Entscheidung in Frage. Gott wird diese Entscheidung für dich und mich niemals in Frage stellen. Er hat sich entschieden. Das ist sein freier, göttlicher Wille. Und das ist sein Name. Ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Ich wundere mich an der Stelle, will da kurz einhaken, dass dann immer mal wieder heiß diskutiert wird über die Vorherbestimmung Gottes. Das wird ja auch im Römerbrief im 9. Kapitel zitiert. Und dann diskutiert man, ja, kann es sein, dass Gott Menschen erwählt und vorherbestimmt? Für mich ist das, und das wird immer mehr über die Jahre, Jahrzehnte, absolut zum Staunen und immer weniger zum Diskutieren. Wenn ich bei einem Gott bin, der voller Gnade ist, und wenn ich bei einem Gott bin, der voll Liebe ist, und dieser Gott entscheidet sich für einen Menschen, was bin ich eigentlich, der diskutiert? Und manchmal geht das so weit, dass man in Frage stellt, ich formuliere es mal so, darf Gott das überhaupt? Da kriegst du so eine Zusage, ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Und macht so etwas. Kommen wir zu was Schönerem. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wie siehst du und ich Gottes Herrlichkeit? Denn Gott sagt hier in 2. Mose 33, ich lasse sie vorübergehen. Ich gehe nochmal in Johannes 1, wo ich eben schon war. Da heißt es in Vers 14, er, das Wort, also Jesus, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Gottes Herrlichkeit wohnte in Jesus, durch Jesus, als er Mensch wurde, unter uns. Das Wort heißt, das hier steht, ist wörtlich, er zeltete unter uns. Gott hat neu seine Stiftshütte, wir sind ja gerade im 2. Buch Mose, neu aufgeschlagen. Und was war diese Stiftshütte? Sie war ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch und sie war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt heißt es, dadurch, dass Jesus Mensch wurde und unter uns gelebt hat, sahen wir immer wieder ständig diese Herrlichkeit Gottes. Also seit ich das erkannt habe, nochmal neu vor einigen Jahren, kann ich gar nichts anders machen, als ständig die Evangelien lesen. Ja, weil da beschrieben wird, wie Gottes Herrlichkeit Mensch geworden ist und unter uns gelebt hat. Ich bin einfach begeistert. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gehen wir ins Kapitel 34. Da gibt es zwei neue Tafeln, 2. Mose 34, Vers 4. So haute sich Mose zwei Tafeln aus Stein zurecht, wie die ersten, die waren ja zerbrochen. Am nächsten Tag stand er früh auf und stieg mit den Tafeln in der Hand auf den Berg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Da kam der Herr in einer Wolke auf den Berg herab, stellte sich an die Seite von Mose und rief den Namen des Herrn aus. Ja, Moment, es geht doch eigentlich darum, die Tafeln zu übergeben. 10 Gebote, Bundesschluss, das ist doch absolut wichtig. Es gibt noch was Wichtigeres bei dieser großartigen Situation. Und das ist der Name Gottes. Ich lese den Vers nochmal. Da kam der Herr in einer Wolke auf den Berg herab, stellte sich an die Seite von Mose und rief den Namen des Herrn aus. Derjenige, der da ruft, ist der Herr. So auch Vers 6. Dann zog der Herr vor seinen Augen vorbei und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Der nächste großartige Name Gottes. Tausendfach, drei- bis vierfach. Das ist die Spannung, die dieser Text enthält. Ich lese es nochmal. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über tausenden Generationen hin erweist, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Wieder ein Name von Jesus. Und ich habe bewusst die dritte und vierte Generation nicht vernachlässigt, nicht weggelassen. Natürlich ist das tausendfach viel, viel größer als drei bis vier. Aber was wäre Gnade, wenn es nichts gäbe, wegen dem man gnädig sein müsste? Und mich überzeugt der Vers 8. Sofort warf sich Mose auf die Erde und betete an. Anders kann man auf diesen Namen Gottes nicht reagieren. Zweitens, Gott ist Liebe. Oder wie habe ich es umformuliert? Seine Motivation ist Liebe. Auch hier gibt es so viele Bibelstellen. Römer 5, Vers 5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Das wäre eigentlich eine Stelle schon für eine ganze Predigt. Seine Liebe, Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen. Von Liebe reden heißt von Jesus reden. Auch hier sind es zwei Stellen, die angegeben sind. Einmal im fünften Buch Mose, in Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. 5. Mose 7, 6 bis 8. Denn du bist ein Volk, das ausschließlich Gott gehört. Gehörst du Gott? Gehörst du ausschließlich Gott? Warum stelle ich das an den Anfang? Weil es ist dieser Gott, der Liebe ist, um den es hier geht. Du bist ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, dein Gott, hat aus allen Völkern der Erde dich ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Du bist Eigentum des Gottes, der Liebe ist. Der Herr war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen. Das kann ich nur unterstreichen bei mir selbst. Sondern weil er euch liebte und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Nur deshalb hat er euch mit starker Hand aus dem Sklavenhaus Ägypten geführt, aus der Hand, aus der Gewalt des Pharao. Der Grund für diese Erwählung ist Gottes Liebe. Gottes Liebe. Dann wird noch der Eid genannt. Der Eid. Gott hat sich festgelegt. Und ich bin mir sicher, genau das geschah auch aus Liebe. Er hat sich festgelegt und Gott steht zu dem, was er sagt. Erwählung aus Liebe. Der andere Text ist im ersten Johannesbrief. Und das ist im ersten Johannesbrief nur einer der Texte, wo es um Liebe geht. 1. Johannes 4, ab Vers 7. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Die Liebe kommt von Gott. Das ist keine Erfindung von uns. Liebe hat erstmal nichts mit, wie nennt man es, Valentinstag und Frühling und sonst etwas zu tun. Liebe hat auch erstmal nichts mit Zuneigung zwischen den Menschen zu tun, sondern Liebe kommt von Gott. Warum? Da ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus spricht, Johannes 17, redet er den Vater an, von einer Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Weltgrund gelegt war. Herrlichkeit. Was heißt hier Herrlichkeit? Da war Beziehung zwischen den Personen der Dreieinigkeit, wie wir es nennen. Ich sage es mal anders. Da war Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie sind wir Menschen geschaffen? Nach dem Bild Gottes. Und wenn in dieser Dreieinigkeit, wenn in Gott Liebe ist und Liebe von Gott stammt, dann ist es normal, dass hier der Vers 7 anfängt, liebe Geschwister, wir wollen einander lieben. Also, die Liebe kommt von Gott. Ich mache mal das Gegenteil. Was kommt vom Satan? Hass. Und Jesus geht in Johannes 8 noch weiter. Vater der Lüge, ja, Tod, Menschenmörder von Anfang an. Jetzt hältst du das gegeneinander. Hass, Menschenmörder von Anfang an, Lüge, Tod, das kommt von Satan. Und da ist Gott mit Liebe, Gnade und so weiter. Was für ein Kontrast. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Von Gott geboren. Da spricht Jesus länger darüber in Johannes 3. Da kommt ein sehr gelehrter Lehrer Israels, der Nikodemus, zu Jesus. Und Jesus stellt ihm vor ein Rätsel. Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren. Wiedergeburt. Und jetzt steht hier, jeder, der liebt, ist von Gott geboren. Also wenn jemand von Neuem geboren ist, oder Jesus sagt auch von oben geboren ist in diesem Text, das kommt von Gott, das kommt nicht von uns Menschen. Wenn jemand von Neuem geboren ist, dann ist ein sicheres Kennzeichen, dass es nicht in seinem Herzen bleibt, verborgen, sondern dass das raus muss. Eben haben wir gehört, die Liebe Gottes ist ausgegossen in die Herzen. Und wenn diese Liebe Gottes im Herz drin ist, dann ist das überfließend. Das kann bei jemand, der von Neuem geboren ist, gar nicht anders sein. So verstehe ich diesen Vers hier. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Kennt Gott. Das ist ein Grund, warum ich diese Namen Gottes ebenso betont habe. Das war ja nur ein Ausschnitt von so vielen guten, wunderbaren Namen Gottes, die wir nicht zuletzt im ersten Buch Mose, zweiten Buch Mose haben, aber auch natürlich im Neuen Testament. Was ist, wenn diese Liebe nicht so fließt zu den anderen? Dann wäre eine Möglichkeit, du bist noch gar nicht von Neuem geboren. Das ist eine Möglichkeit. dem sollte man unbedingt nachgehen. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Menschen, die sich Sorgen machen, ob sie von neuem geboren sind, denen kann ich eher sagen, als dass sie von neuem geboren sind, als die, bei denen man keine Frucht und keine Veränderung sieht, die sich aber ganz sicher bin, ich bin von neuem geboren. Die gibt's auch. Nein, wenn du dir Sorgen machst, dann geh zu einem Bruder, geh zu einer Schwester, rede drüber. Aber vielleicht hindert etwas diese Liebe. Vielleicht hindert etwas diese Liebe, frei zu werden. Da gibt es auch so vieles. Damit diese Selbstverständlichkeit, von der Johannes hier schreibt, nicht geschieht, nämlich den anderen zu lieben. Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also wenn du Gott wirklich erkannt hast, dann wirst du den anderen auch lieben. Das ist nicht immer so einfach. Zumindest ihr habt es mit mir nicht immer so einfach. Da bin ich mir ganz sicher. Versteht ihr, warum ich eben so betont habe, immer wieder die Herrlichkeit Gottes sehen? Weil es das ist, das, was uns wirklich verändert. Das, was uns wirklich verändert. Wenn wir mehr und mehr erkennen, wie Jesus ist, wie Gott ist. Gott ist Liebe. Gottes Liebe, Vers 9, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Was mich die letzten Jahre auch immer wieder beschäftigt, wenn ich die Evangelien lese, ist, dass ich oft im Jahr, mehrmals im Jahr, die Passionsberichte lese. So meine persönliche Erfahrung, dass das nicht nur zu Ostern gelesen werden soll, ist eigentlich völlig selbstverständlich. Und ich sehe darin ein wirkliches geistliches Geheimnis. Er hat seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt. Ich kann das mit meinem Verstand erfassen, ja, aber es ist einfach viel, viel mehr, denn es geht um die Liebe Gottes, die sich so gezeigt hat. Ich möchte zum anderen Text noch kommen. Johannes 3, 16, natürlich auch sehr bekannt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Seinen eingeborenen Sohn, das ist schon die dritte Übersetzung, die ich heute lese. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt für dieses Wort. Seinen einzigartigen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab. Darin zeigt sich Gottes Liebe. Er hat seinen Sohn gegeben. Wie konnte Gott so weit gehen in seiner Liebe? Frage ich mich. Was mich immer wieder erstaunt bei diesem Vers ist, Gott hat die Welt geliebt. Wäre doch leichter zu verstehen, wenn da stehen würde, Gott hat seine Gemeinde geliebt. Ist ja richtig, Gott hat seine Gemeinde geliebt. Und wenn er noch dann dran gedacht hat, was er aus dieser Gemeinde machen will, aus jedem Einzelnen, wie er ihn verändern möchte, dann sind wir eher bei etwas Liebenswertem. Aber hier steht, Er hat die Welt geliebt. Und deshalb gibt er seinen Sohn. Und das zeigt sich daran für alle, dass Gott diese Welt, die ihn ablehnt, liebt. Wenn du verlorenen Menschen Gottes Liebe nahebringen willst, dann ist ein Weg, ihnen zu sagen, Gott liebt dich über alles. Warum nicht? Aber erkennen kann es dieser Mensch daran, dass Gott seinen Sohn gab. Das ist eine gute Botschaft. Da hing einer, schrecklich sterbend am Kreuz. Eine gute Botschaft. Es ist die beste der Welt. Und gleichzeitig ist das ein gewisses Paradox. Nächsten Sonntag fangen wir mit dem ersten Korintherbrief an. Da wird es um genau solche Paradoxe gehen. Jesus starb für dich. Noch etwas zu diesem so bekannten Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab. Und jetzt geht es weiter. Das hat ein Ziel, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Manchmal kommt es mir ein wenig so vor, verzeiht, dass ich das so hart sage, dass man in der Gefahr stehen kann, mit der Liebe Gottes ja etwas inflationär umzugehen. Wartet, was ich sagen will. Mir sträuben sich eigentlich die Nackenhaare, wenn ich das sage. Inflationär, indem man es mit die Liebe Gottes sinnbildlich mit der Gießkanne ausgießt, einfach zusagt, Gott liebt dich. Das ist nicht falsch, dass Gott Menschen liebt, überhaupt nicht. Aber unser Vers hier, der so zentral ist für die Liebe Gottes, hat ein Ziel. Nämlich, Gott hat seinen einzigartigen Sohn ans Kreuz geschickt. Warum? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Liebe möchte etwas erreichen. Das, was herausfließt aus dieser Liebe, nämlich unsere Errettung, unser ewiges Leben, das soll nicht einfach verpuffen. Deshalb habe ich von inflationär geredet. Seinen Wert verlieren, sondern das Ziel erreichen. Ich lese uns noch mal zu diesem Vers eine andere Übersetzung. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Das finde ich eine tolle Übersetzung. Wenn diese verlorene Welt Gott erkennen soll, dann nur auf dem Weg, wie Gott es gezeigt hat. Er hat seinen Sohn gegeben. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss. Ich habe ja wahrscheinlich vor einer Woche. Nein, ich fange kleiner an. Ich kam vor 2 Wochen aus Griechenland zurück, eben mit Corona. Und Gott hat mich so mitten aus dem laufenden Betrieb geholt. Sprich, ich wäre eigentlich dann in Albanien gewesen zum Unterrichten nach dieser Studienreise Griechenland mit Studenten. Und dann wäre es weiter in die Schweiz gegangen und so. Kennst du das? Dass Gott manchmal ganz andere Pläne hat. Und man fragt sich ja, was soll das? Und dann heißt es in Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, liegt das jetzt an meiner fehlenden Liebe zu Jesus, dass Gott dazwischen geht? Vor einer Woche kam eine Nachricht, die mich sehr erschüttert hat. Eine frühere Studentin von mir hatte eine schwere Krebsoperation, Mutter von zwei kleinen Kindern. Und zuerst sah es wohl etwas besser aus und dann wieder gleich ein Rückschlag und Intensivstationen, was so alles ist. Ja, irgendwo auch normales Leben, oder? Könnte so weitermachen. Wo Gott unsere Pläne ändert, wo Gott unser ganzes Leben auf den Kopf stellt, was ist das, was dann trägt? Dass ich jetzt zwei Wochen nicht reisen konnte, nicht arbeiten konnte, das ist ja noch eine Kleinigkeit. Aber die Krebsoperation ist keine Kleinigkeit mehr und vieles andere. Und so manch einer fragt sich natürlich, woran liegt es? Und manchmal kommt dann auch die Frage, ja, natürlich Gottes Liebe. Ich habe diese Liebe ja auch oft erlebt. Aber so wie ich eingangs zitierte aus dem Lied, hat deine Liebe nicht vielleicht eine Grenze jetzt erreicht? Hast du schon mal gezweifelt an der Liebe Gottes? Und ich frage jetzt nicht daran, bevor du Christ geworden bist. Das ist für mich nochmal ein anderes Thema. Ich habe mich schon gefragt, warum Gott manches tut in meinem Leben. Wir haben gehört in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe, also dürfte man doch in keiner Weise dran zweifeln. Und wir haben gehört in Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es sogar seinen einzigartigen Sohn gab. Wie kann ich an Gottes Liebe zweifeln? Es gab schon so viele Menschen, die trotzdem an Gottes Liebe gezweifelt haben und auch so mancher Christ. Und deshalb schließe ich mit Römer 8, das, was wir als Textlesung gehört haben. Aber ich lese noch ein bisschen mehr. Ich fange in Vers 28 an. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Das haben wir vorhin auch gehört, der heilige Ruf Gottes. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil, Teil an seiner Herrlichkeit gegeben. All das hat Gott getan. Und jetzt mache ich den Sprung in Vers 35. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.